Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ein herzliches Willkommen an alle Gäste, die heute da sind. Ich weiß, einige sind in der Gegend jetzt gerade über die Weihnachtszeit. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Auch ein herzliches Willkommen an alle, die aus der Gegend sind und vielleicht erst seit ein, zwei Wochen zu uns kommen, die vielleicht sich mal das anschauen, was wir da machen. Schön, dass ihr heute bei uns dabei seid, bei unserem Gottesdienst. Ich kann mich noch erinnern, dass ich vor einem Jahr an diesem letzten Sonntag im Jahr die Predigt gehabt habe und da war da am Boden ein bisschen Stroh noch da. Könnt ihr euch noch erinnern an das Krippenspiel letztes Jahr? Da war noch ein bisschen Stroh da. Dieses Jahr kein Stroh, ihr habt mir diesen super Sessel hergestellt mit Merry Christmas. Falls ihr müde werdet vielleicht unter der Predigt, kann ich mich hinsetzen. Man merkt auf jeden Fall noch, es war gerade erst Weihnachten, oder? Man merkt es nur, man hat vielleicht noch Leute da, mit denen man Weihnachten gefeiert hat, Verwandte, Freunde. Man erinnert sich an die Feier am Heiligabend bei uns in der Gemeinde. An die Lieder, die wir gemeinsam gesungen haben, die Kinder gesungen haben, die der Chor für uns gesungen hat. An die super Botschaft vom Tom, wo es wirklich um die Botschaft von Weihnachten gegangen ist, um das Evangelium, um das, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, als Mensch, dass Gott Mensch wird. Und ich hoffe, dass ihr in den letzten Tagen während euren Feiern vielleicht noch die Gelegenheit gehabt habt, euch ein bisschen mehr dazu Gedanken machen. Was heißt es eigentlich, dass Gott Mensch wird? Diejenigen von euch, die schon länger bei uns in der Gemeinde sind, wissen, dass wir uns auch diese Frage jetzt über den Herbst gestellt haben. Ich habe euch da im September die Frage gestellt, was heißt es eigentlich, dass Jesus Gott und Mensch ist und dass wir durch Jesus Gott kennenlernen dürfen? Dass sich Gott in Jesus offenbart. Und wir haben uns da über den Herbst so einmal im Monat in einer Predigt kurz überlegt, wie wird Jesus eigentlich dargestellt in der Bibel? Und wir haben das anhand vom Alten Testament gemacht und verschiedenen Ämtern im Alten Testament. Den König, den Priester und den Propheten. Und wir haben gesagt, wie reflektiert Jesus diese Ämter aus dem Alten Testament? Heute macht man einen Abschluss zu dieser Serie. Keiner atmet durch. Heute wollen wir das Ganze einfach nur mal verbinden, verknüpfen. Es wird vielleicht etwas dabei sein, was ihr schon mal gehört habt. Es wird trotzdem was Neues dabei sein. Ich möchte einfach, dass wir uns nur mal diese verschiedenen Bilder, die Jesus erfüllt, den König, den Priester und den Propheten, vielleicht einmal nur von einer anderen Perspektive sehen. Von einer Perspektive der Ewigkeit, könnte man sagen. Wie passt es eigentlich alles zusammen und wer ist Jesus da für uns? Und ich glaube, das bietet sich ganz gut an, weil heute der letzte Sonntag in dem Jahr ist und man überlegt sich, naja, was passiert jetzt eigentlich 2019? Wie geht's weiter mit uns in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Land? Und dazu wollen wir uns heute einen Blick anschauen, der ein bisschen weiter vielleicht noch wie 2019 geht. Ein Blick in die Ewigkeit. Wie sieht die Bibel eigentlich die Ewigkeit? Was ist Gottes Perspektive auf alles, was da bei uns herunten auf der Erde passiert? Ihr wisst vielleicht schon von der Einladung zum Gottesdienst, von dem E-Mail, das manche von euch kriegen, dass heute der Titel von der Predigt Jesus triumphiert ist. Jesus triumphiert. Und wir wollen uns eben den Triumph von Jesus anschauen, den er für uns errungen hat und was es für unser Leben heißt. Dazu wollen wir ganz am Schluss von der Bibel, am Ende vom Neuen Testament und uns eine Stelle anschauen, und zwar in Offenbarung Kapitel 19. Wenn ihr Bibel dabei habt, schlagt doch Offenbarung Kapitel 19 auf. Ich werde jetzt einmal die Verse 11 bis 16 lesen und da ist eben eine Beschreibung von Jesus aus einer besonderen Perspektive. Und diese Beschreibung, die liefert uns da der Johannes. Er sagt Folgendes. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in den er gehüllt war, ist mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Und auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name: König über alle Könige und Herr über alle Herren. Der Johannes schreibt dieses Buch Offenbarung als Brief an verschiedene Gemeinden, die verschiedene Arten von Verfolgung erleben, die Druck von innen und von außen erleben. Und er schreibt diesen Brief an sie, um sie zu ermutigen, dass sie im Glauben festbleiben. Ihr kennt ja vielleicht die 7 Sendschreiben an 7 verschiedene Gemeinden am Anfang dieses Buches. Und der zweite Teil von dem Buch, der dann viel länger ist, wo er diese Visionen beschreibt, der ist genauso noch an diese Gemeinden gesandt, damit sie da wirklich eine Basis haben für diese Aufforderungen, die er ihnen schickt. Übrigens, wir werden uns diese 7 Sendschreiben im Herbst ein bisschen näher anschauen. Da werden wir zu jedem dieser Sendschreiben eine Predigt haben. Also könnt sich schon darauf einstellen. Da wollen wir auch uns überlegen, was heißt es für unsere Gemeinde, was damals der Johannes an diese Gemeinden geschrieben hat. Und ich glaube, diese Gemeinden, wenn man es zusammenfassen möchte, die waren damals nicht nur von außen durch Druck von den Römern in der Verfolgung, aber auch innerlich haben sie Probleme gehabt. Sie sind in der Versuchung gestanden, dass sie der Welt und all ihren Lüsten und Versuchungen folgen, dass sie Geld, Sex und Macht folgen. Und Johannes versucht sie da zu ermutigen, dass sie wirklich an ihren wahren Glauben halten, indem er ihnen diesen Blick in diese Ewigkeit schenkt. Und Johannes werden da verschiedene prophetische Bilder gezeigt und am Anfang ist da sehr viel Chaos und sehr viel Verwirrendes, Bilder von einem Drachen und von einem Tier, die ja das Böse auf eine Art und Weise symbolisieren wollen, die Lug, Trug und Täuschungen symbolisieren. Und davor kommen dann noch Reiter auf die Welt und die bringen Gericht und alles ist schrecklich und alles ist irgendwie ein Chaos und ein Tumult. Und dann sieht der Johannes diese folgende Vision hier. Wieder kommt ein Reiter und er denkt sich, wieder kommt irgendein Böse, wieder kommt irgendein Gericht. Aber nein, es ist ein Reiter auf einem weißen Pferd. Es ist ein Reiter, der anders ist als alles, was davor passiert ist in dieser Offenbarung, in diesen Visionen. Und wir wollen uns jetzt kurz ein paar dieser Charakteristiken von diesem Reiter, von Jesus, der da beschrieben wird, anschauen. Es ist doch so vieles drinnen in der Stelle, wir können das heute natürlich nicht alles ins Detail anschauen. Und in fast jedem Vers werden da 2 oder 3 verschiedene Stellen auch aus dem Alten Testament zitiert oder zumindestens, glaube ich, hat der Johannes das ein bisschen im Blick gehabt. Aber ich glaube, es ist eine gute Zusammenfassung für uns, wenn wir uns jetzt gerade angeschaut haben, wie Jesus das Alte Testament erfüllt. Also ich möchte jetzt einfach ein paar dieser Details da herausnehmen. Wie gesagt, Jesus kommt, in Vers 11 lest ihr das, als Reiter auf einem weißen Pferd. Pferd natürlich ein Symbol der Macht, Kraft, Stärke. Er ist immer besonderer, der da kommt. Und ein weißes Pferd, das heißt Reinheit, Gerechtigkeit, aber auch Gericht. Und dann wird uns sein Name gesagt. Er heißt der Treue und der Wahrhaftige. Das heißt, er ist treu zu seinem Versprechen. Und er kann treu sein, weil er der Wahrhaftige ist, weil er nie lügt. Und ein treuer und wahrhaftiger, der da auf einem weißen Pferd kommt als Richter, der bringt ein gerechtes Gericht, ein faires Gericht und einen gerechten Krieg, wie wir da auch lesen. Seine Augen die gleichen Flammen. Ich glaube, wenn dich jemand mit Augen wie Flammen anschaut, das durchdringt einen richtig. Ja? Das ist wie, wenn ein Laser auf einen scheint. Und da ist es genauso. Jesus, der sieht alles. Da wird ihm gezeigt, er als Richter, Der hat Einsicht in alles, das geschieht. Er weiß alles, was passiert. Er ist allwissend. Und deswegen kann er ein faires Gericht bringen, weil er alles weiß. Dann wird gesagt, dass er viele Kronen hat. Ja, er ist wirklich ein König, ist er nicht? Und dann steht ein Name auf seiner Stirn und es steht, der ist nur ihm selbst bekannt. Ist ein bisschen ironisch, wenn uns gerade gesagt worden ist, sein Name ist der Treue und Wahrhaftige, aber es sind ja noch verschiedene Namen und Titel da in dieser Stelle. Im Alten Testament wird ein Name, das ist mehr wie das, wie man jemanden ruft. Ein Name, das heißt, das zeigt den Charakter einer Person. Das zeigt, wie man sich verhält. Das zeigt, dass man jemanden wirklich kennt, wenn man den Namen von jemandem ganz kennt. Und ich glaube, da ist ein bisschen dieses Bild da vom Alten Testament dahinter, dass diesen Namen von Jesus keiner so ganz kennt. Keiner weiß, wie Jesus ist, zumindest in jedes kleinste Detail. Jesus ist Gott, Gott ist unendlich. Wir können ihn zwar wahrhaftig kennen, aber vielleicht nicht jedes kleine Detail. Und keiner kann ihn kontrollieren. Seht ihr, wenn man im Alten Testament den Namen und den Charakter von jemandem gewusst hat, dann hat man ihn kontrollieren können. Aber bei Jesus weiß keiner, was dieser Name bedeutet. Es gibt auch eine Stelle im Jesaja, wo er darüber redet, dass den Namen keiner kennt. Also da ist auch eine Anspielung da drinnen. Dann lesen wir, dass sein Mantel in Blut getränkt ist. Wieder eine Anspielung an den Jesaja, wo der Jesaja sagt, eines Tages wird ein Krieger kommen und dessen Mantel wird in Blut getränkt sein. Mehr dazu noch später. Und dann hören wir einen weiteren Namen, der Name des Wort Gottes. Er, derjenige, der als Prophet gekommen ist und Gott uns wirklich offenbart, er ist das Wort Gottes, Jesus. Das Wort, das schon von Anfang an da war. Und dieses Wort lesen wir dann zwei Verse später in Vers 15, das ist das scharfe Schwert, das aus seinem Mund geht. Dann haben wir einige schwierige Bilder von den Nationen, die er besiegen möchte und dem Zorn Gottes. Ihr könnt sich vielleicht erinnern an die letzte Predigt, wo es um Jesus als König über alle Könige gegangen ist. Und da war ein ähnlich orges, fast grausliches Bild da drinnen, wie Gottes Zorn beschrieben worden ist. Und eines dieser Bilder, das mit dem Eisenstab, das wird auch da wieder reflektiert, da zitiert der Johannes aus Psalm 2, dem Psalm, den wir letztes Mal als Lesung gehabt haben. Es zeigt uns wieder ganz klar, Jesus ist der König, derjenige, der über alles regiert. Und am Schluss sagt uns das nochmal. Falls wir das noch irgendwie übersehen können, wer Jesus wirklich ist, sagt uns das ganz klar in Vers 16. König über alle Könige und Herr über alle Herren. Das sind Titel für Jesus und im Alten Testament werden es auch Titel, die für Gott den Vater benutzt werden, zum Beispiel in Daniel. Namen für Gott. Also es ist wirklich ohne Zweifel, Jesus ist Gott. Also wie können wir jetzt diese verschiedenen Details und vielleicht schwierigen Bilder aus dem Alten Testament zusammenfassen? Ich würde sagen, wir sehen hier Jesus als Propheten, als Priester und als König, der alles erfüllt. Da haben wir diese Bilder aus den vergangenen Predigten irgendwie addiert. Und was kommt dabei raus? Es kommt dabei raus, ein gerechter Richter auf seinem Weg zum ultimativen Sieg über das Böse. Ein gerechter Richter auf seinem Weg zum ultimativen Sieg über das Böse. Das ist ein schwieriges Bild. Manche von euch haben heute vielleicht einen Gast mitgenommen und die zittern gerade. Was hören die da über Gott und Jesus? Aber wisst ihr, ich glaube, es geht den meisten von uns so. Auch Leuten, die schon seit Jahrzehnten im Glauben sind. Das ist kein leichtes Bild von Jesus. Hast du dir Jesus schon mal so vorgestellt? Das ist ein schwieriges Bild, wo es um Zorn geht, um Gericht geht. Aber es steht in der Bibel und deswegen ist es doch richtig, dass wir uns auch damit befassen. Also wieso brauchen wir so ein intensives, aggressives, offensives Bild von Jesus. Wieso ist das nötig? Es ist deswegen nötig, weil es Opposition gibt und weil die Welt sich auch aggressiv gegen ihn stellt. Steht, dass Jesus Herr über alle Herren, König über alle Könige ist. Das heißt ja nur, dass es andere Herren und andere Könige gibt, dass es andere Dinge und ja, Richtungen gibt, die sich da gegen Jesus stellen wollen, über die er triumphiert. Und Jesus mag zwar uns als seine Schafe mit liebenden Worten rufen, aber die Wölfe, die fahrt er mit einer scharfen Stimme an. Und ich habe schon vorhin gesagt, in Offenbarung haben wir symbolisch nicht die Wölfe, sondern den Drachen und das Tier, die da für alle Versuchungen stehen. Diese Systeme unserer Welt, die uns von Jesus wegbringen wollen. Die versklaven, die versuchen zu täuschen und zu kopieren und abzulenken. Ist auch spannend, es wird Babylon im Buch Offenbarung beschrieben als quasi die Stadt des Bösen im Kontrast zu Jerusalem. Aber die Beschreibungen von diesen beiden Städten, die sind sich ziemlich ähnlich. Das Böse versucht immer, das Gute zu kopieren und sagen, nein, es ist eh nicht so schlimm, es ist nur ein bisschen anders. Genauso ist es bei diesen Symbolen, bei dem Drachen und dem Tier. Der Drache, der hat 7 Kronen, das Tier hat 10 Kronen. Aber wie viele Kronen hat Jesus? Was steht in dieser Stelle drinnen? Vers 13. Er hat viele Kronen. Er hat unendlich viele Kronen. Er ist der Einzige, der eine wahre Autorität über das alle Böse da hat in dieser Stelle. Die haben eine falsche Autorität. Die versuchen vielleicht, ihn zu kopieren, aber er ist echt. Also was für einen Triumph beschreibt er hier in dieser Stelle? Er beschreibt einen Triumph über alles, was von ihm ablenkt, über alles, was versucht zu täuschen und uns von Jesus wegzubringen. Wir haben vorhin gesagt, wir können die Zukunft nicht bis ins kleinste Detail wissen, aber wir wissen doch von dieser Stelle, dass es eines Tages offensichtlich sein wird, was ist richtig und was ist falsch. Und dass es Konsequenzen für das gibt, was falsch ist und für die Anhänger von diesen falschen Systemen. In den nächsten Versen wird dann ein Kampf beschrieben, der ist recht kurz und ein bisschen makaber. Wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, aber sagen wir mal so, es gibt keine Opposition für Jesus. Der Kampf, der ist sofort vorbei und Jesus triumphiert. Er, der Treue und Wahrhaftige, der einzig Wahre, erringt seinen Sieg durch das Wort Gottes, durch sein Schwert, über alle falschen Propheten, über alles, was versucht zu täuschen. Und da sehen wir hier jetzt wirklich einen Blick in die Ewigkeit. Wie wird es eines Tages sein? Wann wird Jesus wirklich Gerechtigkeit auf diese Welt bringen? Wann wird er einen Sieg über alles, was einen schlechten Einfluss auf uns hat, erringen? Aber das ist jetzt nicht nur ein Bild für die Ewigkeit. Das ist auch ein Bild für uns hier heute. Weil Jesus kann uns jetzt schon helfen. Und wir haben ja dieses gleiche Mittel, das er hier benutzt. Das Wort Gottes. Auch wir müssen uns vor falschen Einflüssen schützen. Ihr kennt es vielleicht, dieses Bild vom Falschgeld, ja? Wenn man versuchen möchte, Falschgeld zu erkennen, was macht man? Man studiert nicht Falschgeld, sondern man studiert echtes Geld. Dass man dann erkennt, was ist falsch an diesem Falschgeld. Es schaut zwar ähnlich aus, aber irgendwo im Detail ist es anders. Und genauso ist es hier heute. Ich möchte jetzt nicht lange über irgendwelche schlechten Sachen reden, die versuchen, uns abzulenken von unserem Glauben. Ich möchte, dass wir hier Jesus in all seiner Schönheit und Wahrheit erkennen, wer er wirklich ist, als König über alle Könige, als Herr über alle Herren. Weil jeder von uns, glaube ich, in manchen Bereichen in unserem Leben getäuscht wird. Ob wir das erkennen oder nicht eines Tages. Und ich möchte jetzt eben im zweiten Teil dieser Predigt kurz uns anschauen, dass wir sehen, was heißt es, dass Jesu Triumph sich auch in unserem Leben auswirkt. Ich habe gesagt, für manche von uns ist es vielleicht sehr schwierig, dass wir da Jesus als Richter sehen. Wenn Jesus wirklich eines Tages als Richter kommt, was heißt das für mein Leben? Kann ich da bestehen? Ist das, was ich mache, gut genug für ihn? Diese und ähnliche Fragen, die stellen wir uns oft. Ich möchte euch ermutigen mit einem kleinen Detail in diesem Text. Und zwar kommt Jesus hier als Reiter auf einem weißen Pferd und alle, die mit ihm kommen, sind auch in weißes Leinen gekleidet. Aber sein Mantel, der ist nicht nur weiß, der ist vom Blut getränkt. Ich habe vorhin gesagt, das ist eine Anspielung an eine Stelle in Jesaja und das stimmt auch. Aber es ist doch spannend, dass sein Mantel schon vor der Schlacht voller Blut ist. Wessen Blut ist es, das auf seinem Mantel ist? Es kann nur sein eigenes Blut sein. Und sogar diese Stelle, die uns der Jesus als König, der da triumphierend über alles kommt, darstellt, sogar in dieser Stelle sehen wir, dass Jesus auch ans Kreuz gegangen ist. Dass Jesus zuerst sterben musste, damit er diesen Sieg erringen konnte. Und wenn du dich fragst, naja, wie kann ich eines Tages vor Gott als Richter bestehen? Dann ist hier die Antwort. Der Richter, der über uns Gericht halten wird, hat bereits die Strafe auf sich genommen. Und jeder, der ihm vertraut, der braucht keine Angst mehr zu haben. Weil Jesus gesagt hat, ich nehme diese Strafe auf mich. Ich sterbe am Kreuz für eure Schuld, für eure Sünden, für eure Probleme, für alles, was einen schlechten Einfluss auf euch hat. Sein Sieg ist bereits da errungen worden, am Kreuz und in der Auferstehung. Und jetzt ist er nur mehr dabei, dass er diesen Sieg über das gesamte Universum ausbreitet. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann brauchst du keine Angst mehr haben. Dann wirst auch du eines Tages dieses weiße Gewand von ihm erhalten. Und er sieht dich jetzt schon so. Ja, wir haben noch Probleme, Schuld, Sünden. Jeden Tag müssen wir vor Gott kommen und sagen, mach Herrheit. Da habe ich schon wieder versagt und da etwas Schlechtes gesagt und diesen Gedanken habe ich gehabt. Aber er vergibt uns. Und er sieht uns, als ob wir jetzt schon dieses reine weiße Gewand tragen. Aber auch für die meisten von uns in dieser Gemeinde, die diese Entscheidung schon getroffen haben und wissen, dass sie zu Jesus gehören. Auch wir, glaube ich, brauchen dieses Bild von Jesus als Richter. Weil jeder von uns hat manche Denkweisen, die nach wie vor bestehen in unserem Leben, die einen schlechten Einfluss auf uns haben. Oft ist es von der Zeit, wie wir noch nicht geglaubt haben an Jesus oder wenn wir vielleicht aufgewachsen sind in einer christlichen Familie, sind es manche Denkweisen, die man damals trotzdem mitbekommen hat, die jetzt noch in unserem Leben bestehen. Die immer wieder einen schlechten Einfluss auf uns wirken. Und dann, wenn wir uns schon schwach fühlen, dann nur mal so richtig drauf haben auf uns. Da braucht es Zeit, da braucht es Geduld. Da müssen wir Gott suchen. Danke, Sami, wie du das vorhin gesagt hast. Wir müssen Gott suchen. Und manchmal braucht es einfach wirklich auch viel Kraft und Anstrengung von uns. Manchmal ist es nicht so leicht. Da müssen wir mit Gott hadern, mit Gott ringen. Denkt an den Jakob, der mit Gott gerungen hat. Müssen wir Zeit im Gebet verbringen. Zeit in seinem Wort, dass sein Wort uns zeigt, was ist falsch, wo können wir vielleicht noch etwas ändern in unserem Leben. Aber es gibt auch neue Einflüsse, die immer wieder auf uns kommen, oder nicht? Manchmal sind es neue Lebenslagen, die neue Herausforderungen bringen. Ich hoffe, die älteren Geschwister in unserer Gemeinde können das bestätigen. Ihr habt schon viel mehr Lebenserfahrung wie ich und ihr könnt es doch hoffentlich bestätigen, dass sie jedes Mal, wenn sie was Drastisches im Leben ändert, wenn man umzieht, wenn man eine neue Arbeit hat, Familie, Kinder, da kommen ganz andere Herausforderungen. Da kommen Sachen, die hat man sich vielleicht davor noch nicht einmal vorgestellt, dass es ein Problem sein kann. Ich bin da wahrscheinlich noch ziemlich naiv, aber ihr werdet mir doch hoffentlich zustimmen, dass sich da noch viele, viele Sachen in unserem Leben ändern können, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben. Und selbst wenn ihr da sitzt und ihr seid schon 70, 80 Jahre und ihr kennt den Herrn schon seit 100 Jahren vielleicht. Wer weiß? Sagt mir immer, ja, ich gehe schon mit dem Herr seit 1875 so ungefähr. Selbst dann, wie gesagt, ich spreche jetzt als Junger und ich möchte es mit Respekt machen, aber selbst dann gibt es noch Sachen in einem Leben, die sich verändern können. Selbst dann gibt es noch neue Herausforderungen, die ihr euch vor 2-3 Jahren noch nicht einmal vorstellen können habt. Das ist für uns Jungen genauso wie für die nicht mehr so Jungen eine wichtige Sache, dass wir das im Auge behalten. Dass sich immer Schlag auf Schlag alles ändern kann und uns die Welt neue Herausforderungen erschmeißt. Wenn du dir jetzt denkst, mir geht's eigentlich gut und ich weiß nicht, wovon du redest, dann lese mal ein bisschen mehr in Gottes Wort, verbring Zeit im Gebet. Wo fordert dich Gottes Wort heraus? Wo gibt es Sachen, wo du denkst, na, dem stimme ich eigentlich nicht zu? Wo gibt es Sachen, die andere Leute sagen, wo du denkst, na, das ist ein bisschen komisch. Wahrscheinlich ist es komisch, aber vielleicht haben sie ja recht. Vielleicht gibt es da eine gewisse Sache in unserem Leben, die über Jahre und Jahrzehnte einen schlechten Einfluss auf uns einüben. Und wir erkennen es noch nicht. Ich möchte euch ermutigen, weil Jesus ist der gerechte Richter. Denkt an die lodernden Augen, denkt an den Laserstrahl, ja, denkt an das scharfe Schwert, an das Wort, das aus seinem Mund kommt. Das ist für uns genauso da. Er kann mit diesem Schwert, das Mark und Bein durchdringt, auch unser Leben bis ins kleinste Detail sehen. Und er macht es ja nicht, weil er was Schlechtes mit uns vorhat. Er macht es, weil er viel Gutes mit uns vorhat. Weil er möchte, dass diese kleinen Wehwehchen und größeren Probleme in unserem Leben geheilt werden. Und er ist nicht nur derjenige, der da eine Diagnose für uns hat, er hat auch das richtige Medikament für uns. Er kann uns da auch heilen. Das war ein Vorsatz für 2019. Wo fordert mich Gott heraus? Wo gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich mir denke, naja, das habe ich jetzt lange ignoriert, aber eigentlich könnte man da mal was ändern. Und falls sich dann doch dieses Bild hier von Jesus, unserem Richter, überfordert, möchte ich dich noch einmal ermutigen. Dieses aggressive und intensive Bild, das wir hier von Jesus sehen, das hat nur einen Zweck, und zwar den Zweck, dass es uns wieder zu ihm zurückbringt. Wenn wir ein Problem haben, wenn wir getäuscht sind irgendwie in unserem Leben, dann geht es darum, dass wir wieder zu ihm kommen, in der Buße. Und ihr habt es ja vorhin schon gehört, die Leute, die bei ihm sind, die haben reine, die haben weiße Gewänder. Und genauso ist es bei dir. Du hast ja vielleicht Probleme in deinem Leben und du kämpfst schon seit langer Zeit mit dieser Sünde. Aber wenn du da ehrlich bist vor Gott mit dem, was dich da beschäftigt, wenn du da um Vergebung bittest, dann gibt er dir auch diese Vergebung. Er ist ein liebevoller Vater, der seine Vergebung und seine Gnade gerne an uns weitergibt und der uns durch das, was Jesus für uns gemacht hat, bereits in diesem weißen Gewand sieht. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen, das Ganze noch einmal zusammenfassen. Jesus ist nicht immer so, wie wir ihn gerne hätten. Aber er ist genau derjenige, den wir brauchen. Er ist nicht so, wie wir ihn gerne hätten, aber er ist genau der, den wir brauchen. Und deswegen haben wir uns jetzt auch im Herbst verschiedene Bilder, verschiedene Perspektiven auf Jesus angeschaut. Weil nicht jeder immer das gleiche Bild von Jesus braucht. Manche brauchen manchmal vielleicht diese Ermahnung, manche brauchen diese Ermutigung, manche brauchen diese Geduld. Manche müssen wissen, dass Jesus König über allem ist. Manche müssen wissen, dass Jesus als Hohepriester jederzeit verfügbar ist für sie und gleichzeitig das Opfer ist, das in die Welt gekommen ist. Manche, die Jesus, die Gott noch nicht zu kennen, müssen wissen, dass er alle Prophezeiungen erfüllt, dass alles, was die Bibel über ihn sagt, wahr ist. Und manche von uns, und ich glaube, die meisten von uns müssen immer wieder mal wissen, dass Jesus triumphiert, dass er König über allem ist, und dass er eines Tages diesen Triumph über das gesamte Universum ausbreiten wird. Dass jeder Lug und Trug und jede Täuschung ein Ende haben wird. Und ich hoffe dann, dass an diesem Tag wir alle dazu denen gehören, die da in einem reinen, in einem weißen Gewand dastehen. Ich möchte schließen mit zwei Fragen. Bist du an seiner Seite? Und wenn ja, verhältst du dich so, als ob du an seiner Seite wärst? Ich bete noch für uns zum Abschluss. Vater, ich möchte Danke sagen für dein Wort. Danke, dass dein Wort wie eine Schatztruhe ist und dass da so viele verschiedene Schätze drinnen sind und gerade bei dieser Stelle, glaube ich, Schätze, die wir kaum begreifen können. Herr, danke, dass dein Wort nicht immer gemütlich ist, nicht immer so, wie wir glauben, dass es sein soll. Danke, dass wir deswegen wissen können, dass es dein Wort ist und nicht irgendwie was, was ein paar Menschen mal zusammengeschrieben haben, weil sie gut drauf waren, sondern dass du da mit dem Heiligen Geist dahinter stehst. Herr, und deswegen möchte ich dich auch bitten, dass du uns bei diesem schwierigen Bild hilfst. Es ist nicht leichter, gerade in dieser Zeit, dass wir über deinen Zorn sprechen, über Gericht sprechen. Und Herr, wir wollen auch nicht darauf herumreiten als Gemeinde. Aber ich möchte dich trotzdem bitten für diejenigen, die das heute hören müssen, dass du das klar in ihre Herzen sprichst. Möchte ich auch bitten, dass für alle, die mit Sünde kämpfen, und das ist wahrscheinlich jeder einzelne von uns, dass wir dieses Bild von deinem Triumph zu Herzen nehmen. Dass wir erkennen, dass dein Sieg nicht gegen uns ist, sondern für uns. Dass du da alles, was uns irgendwie Probleme macht, dass du dich darum kümmern kannst und wirst. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass sich dieser Triumph auch jetzt schon in unser Leben ausbreitet. Du kennst jeden Einzelnen von uns und du weißt, wo wir Schwierigkeiten und Probleme haben. Und ich möchte dich bitten, dass du zu jedem von uns in unsere Situation hineinsprichst. Danke für dein Wort und ich möchte dich bitten, dass du uns noch viel mehr segnest, auch jetzt in diesem neuen Jahr, das kommt. Hilf uns, dass wir dein Wort durchsuchen, nach Hinweisen auf dich, dass wir dich besser kennenlernen. Hilf uns, dass wir jeden Tag aufs Neue etwas von dir erwarten. Danke, Herr, dass du auch bereit bist, uns es zu geben. Amen.